Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pixelwerk. Nach langer Herbstpause sind wir endlich wieder live zurück mit einer brandneuen Folge. Für unsere Verhältnisse heute sogar ein bisschen nicht ganz so aktuell, weil wir 2 Tage vor Release aufnehmen.
2 Tage vor Release?
Sonntag geht die online, okay. Voraussichtlich.
Ja, stimmt. Normalerweise nehmen wir immer sonntagmorgens auf.
Oder sonntags nachmittags. Ja, oder
genau.
So. Genau.
Ah ja, ist doch schön.
Ja, jetzt habe ich ganz vergessen, dass ich immer einsteige mit der einzige Premium-Podcast und dann sage ich irgendwas Doofes.
Ja, wir sind einfach raus.
Wir sind einfach raus.
Ich weiß gar nicht, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? War das vor deinem Unfall?
Genau.
Okay, aha.
Das ist wirklich lang her.
3 Wochen mindestens, glaube ich.
Ich weiß gar nicht, ob an dem Sonntag, wo ich meinen Unfall hatte, ob da noch eine Folge online gegangen ist.
Ach so, also da haben wir auf jeden Fall nichts aufgenommen. Ich glaube auch nicht.
Also mindestens 3 Wochen jetzt keine Folge.
Ja, eher 4 Wochen.
Mhm.
Naja, egal, wir sind wieder da.
Ja.
Ja.
Und wir haben sehr viel, also ich zumindest habe super viel, über das ich heute reden will. Ich habe schon ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber Michael und ich veröffentlichen jetzt quasi noch so ein paar alte Coffee Cake and Games Premium Folgen. Mhm. Da kam jetzt vor kurzem hier quasi die erste Bonusfolge im Grunde.
Aha.
Und bei ihm kommt dann die 2. Bonusfolge und so wechseln wir uns ein bisschen ab. Und da habe ich schon angekündigt, dass die Folge heute wahrscheinlich so ungefähr 8 Stunden lang wird, weil ich so viel nachzuholen habe. Ich hoffe, okay. Du hast Zeit.
Das Problem ist, wir beide haben keine Zeit.
Ja, ich weiß.
Weil wir sind ja ein bisschen im Stress heute.
Ja, Stress ist übertrieben.
Ich bin im Stress dann.
Ja, gut.
Ich fühle mich gestresst.
Okay.
Ah, ja.
Ja, wir haben heute noch eine relativ lange Fahrt vor uns. Wir müssen noch nach Köln fahren.
Ich muss jetzt, also wir nehmen morgens auf.
Und du musst noch arbeiten.
Ich muss noch arbeiten.
Stimmt.
Wir müssen noch Sachen packen. Ich muss mir noch Haare waschen.
Wir haben ja keinen Zeitdruck, basically. Ich finde es cool, wenn wir so früh ins Hotel kommen, dass wir noch gemütlich Essen bestellen und chillen und können und sowas. Weißt du, dass wir nicht irgendwie um 23 Uhr im Hotel ankommen und dann müssen wir irgendwie so schnell schlafen, weil wir früh am Veranstaltungsort sein müssen und so weiter und so fort. Aber ob es jetzt 6 ist oder von mir sogar 9. 9 fühlt sich zu spät an für mich. Aber ist nur so eine Gefühlssache.
Ah. Ich finde es lustig. Also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich höre richtig in deiner Stimme und wahrscheinlich auch in meiner, dass wir einfach noch müde sind.
Na, das sind die ersten Worte, die wir heute sprechen. So Stimme verändert sich ja auch über den Tag irgendwie.
Ja, das stimmt. Also ihr kriegt die ersten Impressionen heute vom Tag. Ich sitze hier, also wir beide sitzen hier frisch aufgestanden. Ich habe einen Kinderkaffee gemacht.
Merlin sagt immer, die hat so, von welcher Marke sind die?
Kokawach.
Ja, so heißt die, glaube ich.
So, ja.
Das sind im Grunde einfach so koffeinhaltige Kakaogetränke mit verschiedenen Geschmacksrichtungen.
Ja.
Und aus irgendeinem Grund hat sie die immer Kinderkaffee genannt, was irgendwie echt lustig ist, weil super viel Koffein drin ist und so. Aber das hat sich so etabliert irgendwie als Gag jetzt. Deswegen nennen wir die jetzt so.
Okay, wollen wir ganz kurz noch abreißen, was eigentlich passiert ist die letzten...
Wegen der Pause?
Ja.
Also ich habe da in einem Stream relativ ausführlich drüber geredet. Da könnt ihr auch gerne auf meinen Let's Play-Kanal, Lansquid Birdrider Let's Play auf YouTube, den werde ich irgendwann mal umbenennen. Der Name ist zu lange und sperrig, ne? Vielleicht mache ich einfach Lansquid Play, Lansquid
genau,
Plays.
Genau, dann schaut ihr einfach die letzten 10, 12 Stunden durch,
genau.
Bis irgendwann der Part kommt.
Ich habe ein Video tatsächlich hochgeladen, das heißt meine schlimmste Woche oder die Horrorwoche oder irgendwie sowas. Das ist relativ neu. Das Video dauert so 20 Minuten und in den ersten 15 Minuten oder so erzähle ich von meinem Vorfall.
Ja.
Und danach geht es darum, dass wir in einer Simulation leben. Das müsst ihr dann nicht mehr gucken.
Ja, aber also ganz kurz abgerissen.
Gesundheit.
Danke.
Gesundheit.
Oh Gott.
Ja, im Endeffekt war es eine ungünstige Verkettung von Ereignissen, um das schnell zu erklären, warum so lange kein Podcast kam. Ich hatte einen OP-Termin für meine Zähne, da haben wir sogar schon mal in einem vorherigen Podcast drüber geredet, dass ich super Zahnarztphobie habe seit meiner Kindheit und viel zu lange nicht mehr beim Zahnarzt war und ein paar kaputte Zähne hatte, die raus mussten, zwei, und Weisheitszähne. Dann haben die gesagt, nehmen wir gleich alles auf einmal in einer großen OP raus. Und so zwei Tage vor dieser OP hatte ich dann einen Unfall mit kochendem Wasser in der Küche und schweren Verbrennungen und Krankenhaus und allem.
Ja.
Und ja, genau, das war dann quasi Verbrennungen zweiten Grades am halben Körper plus Zahn-OP, hat mich dann einfach für zwei Wochen komplett ausgenockt.
Ja.
Das war unangenehm. Und wenn ihr die ganze Geschichte haben wollt mit Body Horror und allem, dann wie gesagt, auf meinem Let's Play-Kanal.
Ja.
Aber wir haben jetzt schöne Themen, über die wir reden. Also ich zumindest habe schöne Themen. Es sind nämlich seit dem letzten Mal gleich zwei Spiele erschienen, über die hätte ich am liebsten Einzelpodcasts gemacht. Aber jetzt packen wir die zusammen.
Ja, ich bin gespannt. Welche Spiele sind das bei dir?
The Dragon Age, The Wild Guard.
Wild Guard.
Okay, und Stalker 2.
Okay. Ich weiß gar nicht, ob du über Dragon Age so viel erzählen kannst, weil du darfst mich nicht spoilern.
Nee, wir machen das spoilerfrei. Okay. Das ist schon okay.
Na gut.
Du bist ja noch relativ am Anfang.
Ja, ja. Ich habe nämlich das Spiel auch angefangen, aber einfach keine Zeit. Es ist alles ein bisschen stressig gewesen die letzten Wochen. Mhm. Also wegen deinem Unfall auch, aber auch arbeitstechnisch. Und ich bin kaum zum Spielen gekommen. Deswegen, ich habe nicht so viel Neues, außer dass ich auch Velgard eben angefangen habe, Dragon Age. Habe ich noch irgendwo? Nee, oder? Ich habe sonst nichts weiter.
Nee, du hast deinen Genshin Impact-Klon da gespielt.
Ja, gut, aber das, ja.
Oh, ich habe im Grunde noch ein drittes Spiel, über das wir reden können. Aber gucken wir mal, ob wir das noch unterkriegen heute.
Na gut, dann fangen wir am besten an.
Ja, ich habe übrigens noch ganz kurz für dich zur Info, weil sonst vergesse ich es wieder. Ich habe übrigens einen Key bekommen für The Thermatalk oder wie es heißt.
Was wir schon gekauft haben.
Nee, das haben wir nicht gekauft.
Doch.
Wirklich?
Ja.
Dann habe ich einen Key zu verlosen.
Du meinst dieses in Warschau mit den...
Ja, das haben wir gekauft. War das mal so reduziert?
Ja, das haben wir gekauft. Das habe ich schon auf dem PC installiert, um es mal anzufangen.
Also, haben wir das mit deinem Profil gekauft?
Vielleicht, ich weiß es nicht.
Weil ich konnte den Key auf meinem Profil einlösen.
Ja, dann kannst du ihn nicht mehr verlosen.
Nee, das war ein Scherz.
Ja, vielleicht haben wir das über mein Profil. Aber wir haben das definitiv.
Na gut, dann haben wir es jetzt zweimal. Über das könnten wir vielleicht auch mal in Zukunft reden. Das sieht zumindest echt spannend aus. Aber
ja, sieht cool aus.
Kann man aktuell noch gar nichts dazu sagen. Naja, okay. Auf jeden Fall vor einigen Wochen, kurz vor meinem Unfall, erschien ja The Wild Guard, das neue Dragon Age Spiel. Dragon Age 4.
Wild Guard.
5. Nee, die 4 stimmt schon.
Du sagst mal Wild Guard, aber es ist Wild Guard.
Ich finde aber Wild Guard schöner. Aber es ist der Whale, du hast recht, ne? Es ist es ist nicht die Wache des Bösen oder Verdorbenen, es ist der Schleier, die Schleierwacht quasi.
Ja.
Du hast recht. Ja, The Whale Guard. Genau. Und wir beide haben ja eine Vergangenheit mit Dragon Age.
Wir haben eine Vergangenheit mit Dragon Age.
Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt als Dragon Age Fan bezeichnen würde, weil eigentlich finde ich nur den ersten Teil wirklich gut. Aber ich kann schon sagen, ich bin, glaube ich, Fan von Origins, vom ersten Teil Dragon Age Origins.
Ja.
Der zweite hat mich dann massiv enttäuscht. Den habe ich nicht besonders weit gespielt, ein paar Stunden. Dann habe ich den damals weggelegt. Und den dritten, Inquisition, fand ich eigentlich wieder ganz cool. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, wenn das jetzt nicht ein Dragon Age Spiel gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht erst gespielt, so, weißt du?
Mhm.
Aber da ich es gespielt habe, fand ich es dann eigentlich ganz cool. Und dementsprechend hatte ich gleichzeitig irgendwie schon so, ja, Hoffnung ist schon zu viel gesagt, aber so einen Bezug zu einem vierten Teil, der jetzt erscheint, und war gespannt. Gleichzeitig war ich mir hundertprozentig sicher. Ich hätte meine Niere drauf gewettet, dass das richtig, richtig, richtig beschissen wird.
Ja, im Prinzip kann ich dem nur zustimmen. Ich habe habe es ein bisschen andersrum gespielt. Ich habe zuerst Inquisition gespielt, fand es mega cool. Habe dann Origins gespielt, was im Nachhinein Inquisition schlechter gemacht hat, weil Origins so viel besser ist. So viel besser. Leute, wenn ihr das Spiel noch nie gespielt habt, das kann man heutzutage echt noch gut spielen. Das ist wirklich, und das ist es wirklich wert. Das ist echt tolle Dark Fantasy, finde ich.
Das ist
echt
schon so eines der besten Fantasy-Rollenspiele überhaupt, glaube ich, kann man schon sagen.
Ja, es ist echt super. Den zweiten habe ich mal angefangen, fand den jetzt auch nicht super, aber auch nicht super schlecht. Und habe den aber tatsächlich nie zu Ende gespielt, ja. Und nachdem jetzt dann der vierte Teil angekündigt wurde, ja, also nach dem ganzen Andromeda-Debakel hatte ich absolut keine Hoffnung. Absolut keine Hoffnung, weil Mass Effect ist ja auch von BioWare, fand ich genauso cool, war richtig toll. Dann haben sie Andromeda gemacht, was einfach nur
quasi Dreck der vierte ist, Teil.
Was einfach nur Dreck ist, muss man einfach sagen. Tut mir leid, wenn ihr das Spiel toll fandet. Ich kann, also wenn ihr sagt, es ist aber, die Spielmechanik ist so toll, dann gönnt's euch. Ist trotzdem Dreck. Also von der Story her ist es einfach komplett beschissen.
Ja, das Writing vor allem, die Figuren, die Dialoge, die Charaktere, die Hauptstory. Es ist
einfach zum Wegschmeißen.
Es ist im Vergleich zu vorher, ist es so massiv bergab gegangen da bei BioWare. Ja. Und das war nicht mal der Tiefpunkt von BioWare. Danach haben die doch ihren komischen Alien Iron Man Suit Simulator gemacht.
Oh Gott. Ja, wie hieß denn das?
Ja, wie hieß denn das? Das ist eine gute Frage, wo man irgendwie auf so
einem
Alien-Planet vier Spieler Koop mit so einem Iron Man-mäßigen Anzug rumfliegt und
niemand mehr weiß,
Raketen auf Alien schießt. Wir wollten das sogar mal spielen, einfach nur um so rauszufinden, wie das so ist.
Du wolltest das, glaube ich, mal spielen.
Ja, aber wir hätten es gemeinsam gespielt.
Ja, doch, ich kann mich dran erinnern. Ich konnte es nicht runterladen oder
doch,
so.
Doch, ne? Wir hatten das schon alle installiert und sowas und waren bereit, aber dann hätte EA gesagt, willst du nicht vorher jetzt ein EA-Konto noch anlegen auf der Xbox, bevor du spielst?
Also was heißt willst du? Du musst jetzt.
Genau. Und dann haben wir gesagt, na, so viel ist es uns jetzt auch wieder wert, dann deinstallieren wir es halt wieder. So interessant war es dann auch nicht.
Was lustig war, weil da war jemand dabei mit einer sehr schlechten Internetverbindung, der das Spiel, glaube ich, 2 Tage lang runtergeladen hat. Ja. Und dann gesagt, nö, dann nicht.
Ja, genau.
Naja.
So wichtig war es uns, das mal gespielt zu haben.
Ja.
Ja, aber gut. Ich habe genug davon gesehen und gehört, dass ich auch wusste, warum. Also, ne, es gibt einen Grund, warum uns diese Anmeldung von dem EA-Konto dran gehindert hat, das zu spielen. Dann. Da war nicht viel notwendig, um uns davon abzuhalten. Ja, und im Endeffekt war BioWare tot. Das war eigentlich allen bewusst. EA hat BioWare ein für alle Mal gekillt, während der Entwicklung schon damals von
Vanguard.
Nee, davor schon Andromeda. Ah, ja. Aber auch in den Jahren danach sind im Grunde alle kreativen Köpfe, alle Autoren, Autorinnen haben irgendwie das Sinken des Schiffs verlassen. Es war halt wirklich so die Geschichte des Untergangs. Und dann kam der erste Teaser zu Wildguard. Achso, nee.
Da möchte ich noch was zu sagen, weil dann kam der Teaser, ne?
Ja, der Charakter-Teaser.
Da kam der Charakter-Teaser. Und da habe ich, den habe ich gesehen. Und da habe ich echt gedacht, okay, jetzt ist BioWare nicht nur tot, jetzt pissen sie auch einfach aufs Grab noch. Das ist echt, also das war, glaube ich, für Leute, die vor allem den ersten natürlich kannten, aber auch für Leute, die den dritten gespielt haben, der war ja schon sehr anders. Ich glaube, nach diesem Teaser, da haben sich alle gedacht, okay, what the fuck.
Mega weird. Ich kann mir das nur so erklären, dass da irgendwie, weißt du, EA ist halt so ein riesen Megakonzern mit irgendwie 1000 verschiedenen Studios und was weiß ich was. Ich kann mir das nur so erklären, dass die im Grunde ein zentrales PR-Abteilung haben, die irgendwie alles übernehmen für alle Spiele und die haben dann irgendwie den Auftrag bekommen, die sollen jetzt einen Trailer für Dragon Age machen, das neue. Und die hatten keine Ahnung, was das eigentlich ist und hat die auch nicht interessiert. Dann haben sie geguckt, was sind gerade so erfolgreiche Spiele. Und dann haben sie irgendwie sich die letzten Fortnite-Trailer angeguckt und haben gesagt, ja, das machen wir jetzt mit den Figuren aus dem komischen, hier, wie heißt's, Lizard Tales Spiel. So ungefähr war das, glaube ich.
Wahrscheinlich.
Weil es war halt wirklich so, dass, also man kann sich den auf YouTube noch angucken, es ist halt wirklich das da sehr disneyfizierte, Pixar-artige oder eben auch so vom Grafikstil Fortnite-artige Figuren irgendwie dargestellt werden. Sehr bunt, sehr, sehr, sehr actionreich irgendwie inszeniert. Ja. Alles sehr so unangenehm polished, ne? So.
Ja, es ist.
Großkonzern-Polishing, so ja, quasi irgendwie. Ja, es ist einfach.
Ich weiß nicht. Ich kann mich an den Trailer, also ich habe ihn verdrängt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir gerade tatsächlich überlegt, ich glaube, ich schaue mir den nochmal an.
Schau ihn mal, such ihn gleich mal. Schau ihn jetzt live, mach eine Live-Reaction.
Oh Gott.
Dauert nicht so lange.
aber ich habe mir gedacht, also meine erste Assoziation, glaube ich, als ich den das erste Mal gesehen habe, war, es gab irgendwann mal einen Trailer von, war das Call of Duty oder irgend so einem Spiel von, also irgend so einem Shooter, Kriegsshooter.
Mhm.
Und da war auch so, dass da irgendwie von Kill zu Kill immer mit so Kamerafahrten
oh
zu,
Gott, ja.
Weißt du, da war irgendwie so der Soldat, der so rennt, dann wird der weggeschossen, dann gibt's so einen Zoom auf den Sniper, der den gerade weggeschossen hat und dann macht dann auch so ein cooles Yay und dann wird der aber irgendwie, keine Ahnung, auch weggeschossen und dann geht wieder so ein Zoom hin zum Helikopter, wo jemand drin sitzt. Also so ein Trailer war das.
Ja.
Und das war meine erste Assoziation, als ich diesen Dragon Age Trailer gesehen habe.
Ja, genau. So Fortnite, Call of Duty.
Ja,
ne?
Das
wirkte
also
halt
ganz,
so,
ganz schrecklich.
Als wäre es wirklich so ein Vierspieler-Multiplayer-Koop-Ding.
Ja, genau.
Ne? Sowas
genau.
In der
das
Richtung.
Hat auch es hat den Eindruck vermittelt, dass es ein Multiplayer-Spiel ist.
Irgendwie schon. Es ist nicht der Trailer, der erste Eindruck, den du von deinem epischen RPG erwarten würdest.
Also wirklich nicht. Nee. Also das möchtest du, glaube ich, echt. Das ist so das Gegenteil von dem,
das
was du
ist auch
willst.
Wirklich witzig, weil das war auch so, dass die quasi angekündigt haben, okay, heute kommt der große Reveal-Trailer eben, dieser Teaser, von dem wir gerade geredet haben, und morgen zeigen wir euch dann eine Stunde Gameplay. Und die Reaktion auf diesen ersten Teaser war so katastrophal im Internet, also die ist wirklich so schlimm ausgefallen, dass die gesagt haben, ja, okay, wir zeigen euch heute schon die ersten 10 Minuten, damit ihr seht, dass das Gameplay gar nicht so schlimm ist, wie ihr jetzt denkt. Und tatsächlich hat das funktioniert. Dieser kurze Teaser von Gameplay, der dann gezeigt wurde, wirklich so ziemlich die ersten 10 Minuten im Spiel, wie wir jetzt wissen, die haben die Leute ein bisschen beruhigt, weil das sah dann tatsächlich nicht mehr komplett scheiße aus.
Naja,
wobei auch dann dieser vollständige Gameplay-Teaser, der da gezeigt wurde, also auch da habe ich mir wieder gedacht, warum? Warum zeigen die das jetzt? Die haben halt wirklich einfach die erste Stunde des Spiels gezeigt, so, ne, ist ja okay. Aber man hat halt da eine Figur, die verfügt noch über keine Fähigkeiten. Die Kämpfe sahen deswegen ein bisschen monoton aus, weil die Figur hatte nur eine Aktion zur Verfügung, eine Spezialaktion. Und es war nicht mal irgendwie besonders gut gespielt. Vielleicht wollten die das auch so authentisch wie möglich zeigen, aber die Ausweichrollen haben nicht funktioniert. Irgendwie die Kollisionsabfrage sah komisch aus, deswegen. Das hat alles nicht so smooth ausgesehen.
Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass es tatsächlich vor diesem Teaser schon angekündigt wurde, dass danach noch so ein Gameplay.
Ich glaube schon, dass es so war.
Ich dachte tatsächlich, weil es wirkt auch so, als wäre dieser Teaser rausgekommen. Alle haben den gehasst und gehatet und dann hat irgendjemand gesagt, scheiße, wir müssen jetzt irgendwie zeigen, was das Spiel eigentlich ist. Hier, Azubi, spiel mal.
Ja, genau. Spiel schnell die erste Stunde.
Genau,
und wir laden es einfach hoch.
Wir laden es einfach hoch. Was
so ein bisschen hat es auch gewirkt, das Gameplay.
Ja,
aber
total.
Man hat trotzdem gesehen, okay, da ist irgendwie zumindest im Gameplay ein Kern, der jetzt nicht total beschissen aussieht, auch wenn es jetzt wirklich nicht das beste Beispiel war.
Ja.
Mich hat das interessanterweise so stark an Silent Hill 2 erinnert, wo auch dieser Gameplay-Trailer von Konami gezeigt wurde, wo der halt wirklich scheiße war, wo halt wirklich einfach hier unsere Hauptfigur mit seiner Eisenstange fünfmal hintereinander mit der gleichen, ein bisschen schwerfällig und ein bisschen albern sogar wirkenden Animation irgendwelche Monster verhauen hat. Und es war so ein schlimmer Trailer. Und da war dann auch das Feedback sehr negativ. Hat auch das Spiel wirklich überhaupt nicht abgebildet, so wie es dann tatsächlich rauskam. Und dann hat eben sich sogar das Entwicklungsstudio Blooper Team zu Wort gemeldet und hat gesagt, also, aber unser Spiel ist schon irgendwie sehr viel besser, als dieser Trailer das zeigt. Ne? Konami hat da wirklich einen scheiß Trailer von unserem eigentlich guten Spiel gemacht. Und das war auch so ein Moment in der Videospielgeschichte, wo ich mir dachte, nice, voll gute Kommunikation hier zwischen Publisher und Entwicklungsteam und das scheint ja alles gut zu laufen. Und so ein bisschen hat mich das hier wieder an Dragon Age erinnert, wo die große Firma, der Publisher dahinter, der das Marketing übernimmt, irgendwie keine Ahnung hat, was da eigentlich für ein Produkt gemacht wird, was die Leute sich da eigentlich davon erwarten. Da wird einfach halt Marketing gemacht, wie man es schon immer gemacht hat, und dann, ja, kommt sowas dabei raus. Aber hey, genau, letztendlich kam dann schon, ich glaube, eine Woche vor Release oder so ging es los, ich glaube sogar schon früher, kamen dann die ersten Previews von den großen internationalen Medien, und das Pressefeedback war tatsächlich sehr gut, sehr gut. Das war so von gut bis sehr gut. Alle haben gesagt, ja, okay, es ist doch gut, oder sogar, okay, BioWare ist wieder voll da und auf 100% und das ist so gut wie Mass Effect 2.
Und ich habe es echt, ich habe das lange nicht geglaubt.
Ich auch nicht.
Das ist so, ich habe immer gesagt, nee, das ist Verarsche, Ja. Das kann ja nicht sein.
Ja. Ja, und dann kam es letztendlich raus und wir durften es alle spielen. Ich bin schon durch jetzt. Ich habe sogar schon einen zweiten Charakter angefangen, aber nicht sehr weit gespielt. Und ich muss sagen, so als schon mal vorweggenommenes Fazit, die ersten 20 Stunden hatte ich Probleme mit dem Spiel und bin irgendwie nicht so ganz reingekommen. Ich habe die Kriegerklasse genommen, die habe von Anfang an Dropkick, und mit dem Dropkick, in dem jetzt ja quasi wirklich Action-Gameplay, das das Spiel hat, da ist nichts mehr irgendwie, naja, man kann doch genauso wie in Mass Effect damals pausieren, damit man seinen Begleitern Befehle gibt. Also das ist noch so ein bisschen eine, so die Grundessenz der ursprünglichen Rollenspiel-Kampfsystem-Anleihen ist da vielleicht noch vorhanden, aber ansonsten ist es ein Echtzeit-Kampfsystem. Und dieser Dropkick ist halt einfach sehr cool, weil damit kann man vor allem kleinere Gegner halt wirklich kilometerweit gefühlt über die Map katapultieren und eben auch in Abgründe. Und damit hatte ich Spaß. Und ich glaube tatsächlich, dieser Dropkick hat mich über die ersten 20 Stunden irgendwie im Spiel getragen, weil mit dem hatte ich wirklich Spaß. Aber ansonsten war ich so, ich wusste nicht, wo das Spiel jetzt hingeht und wie es sich entwickelt, und die Figuren brauchen ewig lang, bis die sich mal so ein bisschen entfalten und bis dann mal, weißt du, das Spiel lässt sich so viel Zeit, bis mal das Setup da ist und es sich so ein bisschen von der Leine lässt. Und in der ganzen Zeit dachte ich mir so, was wird das jetzt für ein Spiel? Geht es jetzt immer linear einfach so weiter und weiter? Werde ich irgendwann mal von der Leine gelassen und darf auf eigene Faust erkunden, wie ist das jetzt dann mit meiner Basis und mit den Begleitern und wie entwickelt sich das? Ich konnte es nicht einschätzen und war so ein bisschen on the fence. Aber dann nach den 20 Stunden, muss ich sagen, hat es mir immer besser und besser und besser gefallen. Und auch die Stories, das Writing, die Dialoge werden gefühlt immer besser. Und letztendlich, als ich dann fertig war mit dem Spiel nach der letzten Mission, dachte ich mir so, wow, okay. Also wow, wirklich einfach gut. Es hat sehr viel Anleihen von anderen BioWare-Spielen. Da können wir nochmal im Detail drüber reden, was es sich wo genommen hat und wie es das umgesetzt hat und wie gut. Aber insgesamt würde ich sagen, so, okay, Dragon Age Origins und Mass Effect 2 sind irgendwie so Ausnahmewerke irgendwie. Die sind so wirklich einfach so, auch für damalige BioWare-Verhältnisse, als sie noch so an ihrem Höhepunkt waren, einfach so Ausnahmespiele. Weil jetzt Mass Effect 1 und 3 zum Beispiel sind auch coole Spiele, aber kommt jetzt für mich zum Beispiel nicht an Origins oder Mass Effect 2 dran. Das sind schon so Ausnahmedinger. Aber abgesehen von diesen beiden Ausnahmedingern, die ich wirklich total genial finde, würde ich sagen, Wailgard ist ein total solides Dragon Age Spiel, das sich wunderbar in die anderen Spiele von Mass Effect 1 bis Inquisition so einordnen kann.
Ja, ich
finde es scheiße.
Nein. Ich bin tatsächlich noch in der Phase, die du beschrieben hast, mit ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Also ich muss sagen, ich finde bis jetzt, also das Spiel packt mich einfach noch nicht. Also ich habe es auch noch nicht so weit gespielt, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade alle Begleiter, und ich glaube, ich bin jetzt an dem Punkt, wo jetzt dann die Hauptstory richtig losgeht.
Und da geht unser Staubsauger los. Dabei habe ich ihm eigentlich gesagt, der soll nicht losgehen. Ich mache ihn kurz auf, du kannst weiter erzählen.
Okay, Pause überbrücken. Okay, also wie gesagt, ich bin noch an dem Punkt, wo ich noch nicht so richtig weiß, was wird das jetzt? Weil es ist, wie du schon gesagt hast, die Begleiter sind, die sind zwar schon da, aber so richtig kann ich die doch nicht einschätzen. Die werden mir gerade ein bisschen sympathischer, muss ich schon sagen. Aber die sind noch so leere Höhlen irgendwie ein bisschen für mich. Ich finde die Basis, boah, die gibt mir auch irgendwie gar nichts, die man jetzt hat. Ich hoffe, dass die sich echt noch verändert. Auch die Hauptstory kann mich nicht so richtig packen einfach bis jetzt. Aber Ich hoffe wirklich, dass jetzt demnächst irgendwann bald der Punkt kommt, wo ich sage, oh, okay, cool. Ach, naja, aber vielleicht muss ich einfach noch ein bisschen durchhalten.
Mhm.
Ich weiß ja nicht, wann war denn für, also kannst du das noch sagen, wann für dich so der Punkt war und wie weit ich da noch von entfernt bin?
Ich würde sagen, du bist jetzt gerade am Anfang davon, wo es anfängt, gut zu werden, schön langsam.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt die Hauptstory weitermachen würde, dann wäre das...
Die Hauptstory und die Begleitermission. Okay. Es ist wirklich so, also das finde ich eigentlich sogar ganz angenehm. Im Nachhinein, jetzt wo ich durch bin, würde ich sogar das sehr positiv hervorheben. Das Spiel ist sehr stark backloaded. Und das ist so eine Zunft. Zunft ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich wollte sagen, so eine Tradition oder sowas, die irgendwie verloren gegangen ist, gerade wenn es um große Publisher geht im Videospiel-Development. Ne? Das war alles sehr statistisch und zahlenbasiert in den letzten Jahrzehnten vor allem. Und da hieß es dann so, nee, guck mal hier, 70% unserer Spielerschaft spielt das Spiel sowieso nur 20 Stunden. Das heißt, in den ersten 20 Stunden, da muss alles Wichtige passieren. Da muss das Spiel geil sein und die restlichen 200 Stunden, die wir dann noch so an endlosen Quests ranpacken, die sind scheißegal, die spielt eh keiner mehr.
Ja, es war wirklich
alles also so frontloaded so. Und die Enden waren dann teilweise sehr enttäuschend, Spiele waren hinten raus nicht fertig, das hat man einfach super gemerkt.
Ja.
Und Dragon Age Wildguard ist tatsächlich da das ganz krasse Gegenteil und das finde ich sehr schön, weil das wirklich so eine Tugend ist, das Wort, das ich gesucht habe, an so die alten Rollenspiel-Tugenden anschließt, die teilweise auch eher langsam starteten und sich dann entwickelt haben und hinten raus dafür dann richtig gut wurden. Und das macht das Spiel hier auch. Die Begleiter sind am Anfang eben wirklich... Ja, man, keine Ahnung, die werden halt so eingeführt und man hat die dann und die haben schon alle irgendwie, sind die ein bisschen interessant. Ja, die versuchen ja wirklich jeder Figur was Interessantes zu geben.
Der, fast jeder, würde ich sagen.
Ja gut, aber irgendwie schon. Also ne, ich glaube, über so ein paar Kleinigkeiten kann man spoilen, weil die erstens aus Trailern hervorgehen und zweitens in den ersten Stunden des Spiels gezeigt werden.
Ja, also ich würde sagen, so die Prämisse der Figuren, wenn man sie trifft, könnte
genau,
man schon
eben,
sagen,
das
oder?
Meine ich. Okay. Weil ja eben zum Beispiel die Zwergin, die jetzt dabei ist, die durch einen Unfall mehr oder weniger kriegt die einen besonderen Bezug zum Stein. Zwerge haben ja in der Dragon Age Welt sowieso irgendwie so ein, also viele Zwerge zumindest haben so ein Gefühl für Stein, die können den irgendwie spüren, die können den hören so ein bisschen und sie kann Stein jetzt auch manipulieren. Aber das ist natürlich was für Zwerge super Ungewöhnliches, weil die keinen Zugang zur Magie haben normalerweise, weil die nicht träumen, weil die nicht hinter den Whale blicken können.
Mhm.
Und das macht halt sie so besonders in dieser Welt und für sie persönlich.
Ja.
Und dann gibt es diesen Assassinen, so eine Crow von Antiva, so Personen haben wir schon kennengelernt. Es gab ja auch schon im ersten Dragon Age einen Begleiter von der Fraktion, aber der ist jetzt von einem Dämon besessen.
Ja.
Aber nicht so, wie wir das aus der Dragon Age Welt kennen, dass man dann zu einer Abomination wird, sondern die wurden quasi gewaltsam im Endeffekt zusammengenäht durch dunkle Magie. Beide haben nicht so wirklich Bock auf dieses Bündnis, aber müssen jetzt irgendwie so zusammenarbeiten. Und der Grey Warden hat ein Pet quasi dabei. Und weißt du, so jede Figur hat noch so was extra bekommen.
Ja, fast jede Figur.
Genau, aber abgesehen davon finde ich, starten die ein bisschen so low, aber die entwickeln sich tatsächlich.
Ja, das ist wirklich, also das finde ich wirklich auch interessant, wie low die starten. Weil es ist wirklich in den ersten Stunden sind die Begleiter so, ja, die sind da, aber die sind halt echt, weiß ich nicht, man erfährt bis auf diese Grundprämisse und bei der Zwergin dieses mit die Verbundenheit zum Stein, das kommt ja auch nicht von Anfang an, das wird im Rahmen der Hauptstory, also relativ früh, aber das kommt dann erst und also ich bin, glaube ich, noch an einem Punkt, wo ich sage, die haben fast alle was ich sehr interessant finde, herauszufinden, wie das weitergeht, aber, und das ist für mich immer so ein Anzeichen davon, dass mich das Spiel nicht packen konnte, ich hab das jetzt, glaube ich, seit einer Woche oder so schon nicht mehr angerührt, weil ich auch keine Zeit hatte natürlich und so weiter, aber das zeigt mir auch, so richtig gepackt hat es mich einfach noch nicht, weil wenn mich das Spiel richtig packen würde, dann würde ich halt jede freie Minute, die ich irgendwie habe, würde ich reinspielen und würde die Mission machen und würde die ganzen Scheiße, das ist auch noch was mir aufgefallen ist, also entweder habe ich mich einfach charakterlich weiterentwickelt in der letzten Zeit Ich bin normalerweise jemand, der in so einem Spiel, gerade in einem Rollenspiel, alles lootet. Ich gehe in jeden Winkel, ich gucke mir die Map an und gehe die systematisch durch. Also wirklich teilweise so, dass ich so in Reihen immer hin und her gehe, damit ich auch ja nichts übersehe irgendwo. Und das habe ich, diesen Drang hatte ich eigentlich immer. Den habe ich in fast jedem Spiel und den habe ich da irgendwie nicht. Das ist wirklich so, ja, ich schaue mich schon um, aber ich habe auch, wenn ich jetzt was verpasse, ja, mein Gott, ist auch nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur erwachsener geworden bin oder ob das einfach ein Mangel im Spiel ist, weil es mich nicht so packen kann.
Also die ersten 2 Stunden oder so habe ich, als ich dir zugesehen habe, hast du eigentlich nur mit Kisten zerstören verbracht.
Ja, schon. Am Anfang habe ich das halt eben noch, ja. Aber irgendwie, das hat sich jetzt gelegt.
Das klingt auch fast eher ein bisschen zwanghaft, wenn du sagst, dass die Map so schlangenförmig abläuft.
Ich will nicht sagen, dass das vielleicht problematisches Verhalten sein könnte.
Insofern ist es vielleicht ganz gut.
Ja, deswegen sage ich, vielleicht bin ich auch einfach erwachsen geworden.
Ja, nee, also doch, ich würde dir empfehlen, dass du auf jeden Fall weiterspielst, weil das wird jetzt echt besser. Die Charakterstories entwickeln sich noch ganz gut. Ich würde sagen, weißt du, so verglichen mit anderen BioWare-Spielen, die erreichen jetzt selten das Niveau, was zum Beispiel ein Mass Effect 2 hatte, wenn es um Charakterstories und Charakterentwicklung ging. Das liegt auch daran, dass das Spiel tatsächlich in manchen, es gibt so viele Themen, die ich gleichzeitig gerade ansprechen will. Bleiben wir mal kurz bei den Charakteren. Also, viele Charaktere haben auch nicht mehr so die Ecken und Kanten, die es früher gab. Der ganze Umgang mit den Figuren und untereinander ist immer sehr positiv, würde ich sagen. Man kann auch nicht mehr wirklich eine böse Figur spielen, sondern es geht von sehr nett bis so ein bisschen, weißt du, aber selbst die ruppigen Antworten sind eher vielleicht so ein bisschen kürzer.
Das ist lustig, weil das ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen und das finde ich echt schade, muss ich sagen. Weil ich hatte so eine Idee, wie meine Figur sein soll. Und irgendwie die Antworten, die man so auswählen kann, spiegeln nicht das wider, was ich gern hätte. Ich muss auch sagen, es geht von netten bis sehr nette Antworten.
Ja, es ist irgendwie so, man hat meistens 3 Standardantwortmöglichkeiten und zwar nett, ein bisschen lustig.
Ja, genau.
Und zielstrebig, würde ich sagen. Ja, weißt, das ist nicht mal unhöflich oder böse, das ist eher so no bullshit.
Ja.
Das ist so, man kann sagen, wenn jemand sagt, hey, ich habe mir neue Schuhe gekauft, kann man sagen, ach, das sind aber schöne Schuhe. Man kann sagen, das ist aber eine tolle Farbe. Ich hatte in meiner Kindheit auch solche Schuhe oder irgendwie so, keine Ahnung.
Das war jetzt nicht sehr lustig, ja, aber stell dir das einfach nicht. Mit lustig
mit,
vor.
Mit Humor. Oder man kann sagen, die sind super für den Kampf geeignet, gute Schuhwahl.
Genau.
Das sind die 3 Möglichkeiten.
Genau, und das ist halt so ein bisschen, das finde ich echt ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich hatte nämlich tatsächlich jetzt diesen Gedanken auch schon unabhängig von diesem Podcast gehabt, dass ich mir dachte, ich hätte mal gerne wieder ein Rollenspiel, wo man halt echt auch ein Arschloch sein kann. Es gab mal, ich glaube, das war sogar Mass Effect 2 oder so, wo es egal war, ob man ein Arschloch zu seinen Begleitern war oder eben ein guter Freund, das war nicht so, dass dann irgendwie eine Leiste mit diese Leiste ist immer hochgegangen, die Verbundenheit ist immer hochgegangen, egal ob die dich gemocht haben oder dich gehasst haben, weißt du, was ich meine?
Ach so, aha, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie das in Mass Effect 2 war.
Irgendein Spiel hatte
das
aber mal. Da gab es
dieses Renegade- und Paragon-System quasi, wo man so persönlich sich irgendwie hochlevelte, entweder gut oder böse.
Vielleicht war es auch ein anderes Spiel, aber auf jeden Fall gab es irgendwann mal ein Spiel, da war es eigentlich egal, da konnten dich deine Begleiter auch hassen, mehr oder weniger, die hatten halt andere Gründe dann bei dir zu bleiben, aber das finde ich schon fast cooler, weil dann kann man halt wirklich Rollenspiele machen, dann kann man halt auch mal sagen so, okay, meine Figur ist halt so und so und die deswegen geht das nicht zusammen mit diesem einen Begleiter, der, keine Ahnung, meine Figur ist zum Beispiel hasst alles Religiöse und dann hast du den einen religiösen Begleiter und der natürlich geht das halt nicht zusammen dann.
Ja.
Aber, also ja, es ist schon okay, aber ich finde es persönlich ein bisschen schade, weil das hat für mich immer das Gefühl, dass eigentlich egal ist, was ich sage.
Ja, ganz egal ist es nicht. Es gibt schon so ein Vertrauenslevel und ähnlich wie in Mass Effect 2 ist das, hat das großen Einfluss teilweise, wie dieses Vertrauensverhältnis zu den Figuren ist. Aber ja, es gibt eben nicht mehr so Ecken und Kanten, es gibt nicht mehr so negative Züge. Ne, selbst jetzt die schon angesprochene Crow von Antiva zum Beispiel, die mit diesem Dämon verbunden ist und ewig lang in so einem übernatürlichen Gefängnis selber gefangen war, das hat keine düsteren Aspekte, diese Beziehung zu dem Dämon und dieses Gefangensein.
Finde ich schade.
Das ist irgendwo so von neutral bis humoristisch. Also das ist, ja. Aber trotzdem schafft es das Spiel schon, dass ich einen Bezug zu den Figuren hergestellt habe. Und bei einer persönlichen Story von einer Figur, meiner Lieblingsfigur Emmerich, da habe ich wirklich, wirklich lange, lange überlegen müssen, wie ich mich da entscheide. Das es gibt bei jedem Charakter am Schluss so eine Großentscheidung, die man treffen muss. Aber meistens, würde ich sagen, sind die eher so, ja, keine Ahnung. Es ist so, willst du die eine sehr gute Möglichkeit oder die andere sehr gute Möglichkeit? Das ist normalerweise so, was man da für eine Auswahlmöglichkeit hat. Die konnte ich normalerweise alle immer sehr gut aus dem Bauch heraus treffen. Aber bei Emmerich habe ich pausiert, habe mir auf YouTube die beiden Möglichkeiten angeguckt, habe mir durchgelesen, was das bedeutet, wenn ich die Entscheidungen treffe und saß trotzdem noch, glaube ich, eine Stunde, habe ich eine Pause danach gemacht und musste echt drüber nachdenken.
Das finde ich
gut.
Ja, das finde ich interessant. Das habe ich bei dir nämlich auch noch nie gesehen.
Ja.
Dass so eine Entscheidung dich so in die Bredouille gebracht hat.
Mhm. Ja, ich muss auch sagen, so weißt du, wenn man so alle BioWare-Begleiter, die es jemals gab, von Knights of the Old Republic bis Andromeda nehmen wir mal raus, bis Inquisition gab, dann würde ich sagen, die meisten Figuren in Veilguard sind eher so im Mittelfeld eingeordnet. Sind jetzt keine, die besonders herausstechen, an die man sich noch in Jahren erinnert wird, aber auch keine, an die man sich noch erinnern wird, weil man sie so gehasst hat. Wie Ashley oder so.
Die Ashleys, ja.
Aber Emmerich ist da der eine, der für mich zumindest heraussticht und wo ich sage, okay, tatsächlich gehört der für mich zu den Top-BioWare-Begleitern letztendlich, weil ich seine Story gut fand, seinen Charakter gut fand. Party-Banter ist sehr gut in dem Spiel tatsächlich. Also wenn die Charaktere miteinander reden, während man mit ihnen auf Mission ist, man nimmt jetzt leider nur noch 2 statt 3 Begleiter mit, das haben die sehr maßeffektifiziert, das Ganze. Aber die Dialoge, die die Figuren miteinander haben, sind eigentlich teilweise wirklich super und das ist schon cool, das entwickelt sich wirklich hinten raus und es ist wirklich so, dass auch die Storys, also sowohl die Hauptstory als auch die Story der Begleiter entwickelt sich nach hinten raus dann meistens wirklich spannend und sehr gut. Insgesamt so als Vergleich, wenn man BioWare-Spiele kennt, kann man sich da was drunter vorstellen. Ich würde sagen, man kann es am ehesten tatsächlich mit Mass Effect 2 vergleichen, in vielerlei Hinsicht. Die Level sind relativ schlauchig auch geworden. Man kann zwar erkunden, aber es ist nicht mehr so eine offene Welt oder sind nicht mehr so offene Maps wie in Inquisition zum Beispiel, im Vorgänger. Es ist sehr stark auf die Begleiter fokussiert, also die Story besteht im Grunde aus den jeweiligen Begleiter-Stories und einer Hauptstory, die teilweise nur leicht miteinander verbunden sind und ich würde sagen, wenn man es jetzt mit Mass Effect 2 direkt vergleichen will, sind die Begleiter-Stories im Schnitt nicht so gut, aber dafür ist die Hauptstory sehr, sehr, sehr viel besser und die Hauptstory ist tatsächlich überraschenderweise eine große Stärke von Veilguard, die entwickelt sich richtig cool und wird richtig episch und gerade so die letzten Missionen haben mich wirklich echt immer wieder umgehauen. Also das war echt richtig genial und ich würde sogar sagen, abgesehen von Origins hatte noch nie ein BioWare-Spiel überhaupt so eine gute Hauptstory. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel Mass Effect 2 anguckt, die Begleiter sind super,
ja,
die Begleiter-Stories sind super,
aber
diese ganze Kollektoren-Geschichte, das ist so ein Filler irgendwie, weißt du?
Ja,
so ein typischer zweiter Teil, wo eigentlich die Story im ersten losgeht und im dritten beendet wird
ja,
und im zweiten wusste man nicht so recht, was man eigentlich machen soll.
Genau. Und dann hat man einfach gesagt, okay, wir nehmen einfach irgendwas und am Ende kommt ein Terminator.
Genau,
so.
Wir pausieren jetzt mal die ganze Reaper-Story und sagen einfach, dass es da noch die Kollektoren gibt und die sind die Handlanger von den Reapern und die bauen den Terminator. Genau. Das ist so, okay. Whatever.
Ja.
Und auch Inquisition war ja irgendwie so, dass das schon alles sehr cool war und Open World und ganz viel Sidequests und bla bla bla. Aber die Hauptstory mit diesem Corypheus und seinem roten Lyrium. Und das war auch gefühlt irgendwie 5 Hauptmissionen, die super schnell abgehandelt waren in Inquisition.
Ja.
Da lässt sich jetzt Wilgard sehr viel mehr Zeit. Und ja, wirklich gut. Was noch ein Punkt ist, auf den ich unbedingt eingehen will, ist, es gibt auch von vielen so Oldschool Dragon Age Fans den Vorwurf, dass es zu eben glatt ist, zu happy, zu high fantasy und nicht mehr diese Dark Fantasy abbildet von Origins. Das ist zwar absolut richtig, aber wo waren die denn irgendwie bei allen anderen Dragon Age Spielen seit Origins?
Ja.
Das ist ja keine neue Entwicklung.
Ja, ja.
Deswegen wundert mich dieser Kritikpunkt so, weil der kommt in meiner Wahrnehmung irgendwie 10 Jahre zu spät. Dragon Age ist halt schon lange nicht mehr Origins.
Ja, ja, vielleicht ist das eher so ein Kritikpunkt, dass das immer noch so ist. Ja.
Und dabei finde ich eben sogar, dass interessanterweise Wildguard in manchen Bereichen, Wildguard.
Ich stempel das einfach ab, weil du Bayer bist.
Wildguard in manchen Bereichen sehr viel düsterer als Inquisition geworden ist sogar, was ich ganz spannend finde. Ich hatte das Gefühl, die haben sogar versucht, manchmal so ein bisschen wieder diese Dark Origin Fantasy ins Universum zurückzuholen.
Mhm.
Weil in Inquisition gab es zumindest nicht mehr diese ganz düsteren Kapitel.
Nee, das war eigentlich...
Das war sehr High Fantasy.
Gab es da überhaupt irgendwas, wo man mal gesagt hat, so...
Na eben, ich glaube nicht. Und in Wailgard ist es zumindest so, dass man durchaus in Orte kommt, wo irgendwie Menschen mit dem Boden verwachsen sind und überall Leichen und Gehängte, die irgendwo rumhängen. Und auch die tiefen Wege sind wieder sehr stark rekonstruiert, wie sie früher waren, würde ich sagen.
Aha.
Es geht nicht so ganz deep in die krassen Themen rein, natürlich in den Origins drin war, aber ich hatte das Gefühl, da ist wieder ein Hauch Origins drin. Manchmal in den guten Momenten, würde ich sagen, in den düsteren Momenten, der jetzt zum Beispiel in Inquisition für mich zumindest komplett gefehlt hat.
Ja, das stimmt natürlich. Also lustigerweise, ich habe ja gesagt, ich habe das zuerst gespielt, ich fand das so gut und dann habe ich Origins gespielt und habe mir gedacht, Inquisition hat eigentlich mit der Welt, die eigentlich da war, überhaupt nichts zu tun.
Überhaupt
gar
nichts mehr zu tun, ja.
Oh ja, ich habe in Inquisition einen Kunari Inquisitor gespielt. Ja. Allein das schon.
Allein, dass das geht, ja. Genau. Das ist halt so in der Welt absolut unpassend.
Überhaupt nicht, also so null.
Oder auch ein Elfen, weißt du, in der Welt von Dragon Age in Ferelden einen Stadtelfen zu spielen, der dann zum Inquisitor wird und irgendwie ein wichtiges Amt bekleidet in der Welt, das ist unmöglich. Der würde unmöglich irgendwie akzeptiert werden, und wenn der noch so super magische, einzigartige Kräfte hat. Aber ja, Inquisition hat sich da schon sehr stark vom Source Material getrennt.
Aha.
Und es hat sich halt von Teil zu Teil sehr stark weiterentwickelt und verändert. Das ist schon was, das man natürlich schade finden kann. Aber ja, so ist das.
So ist das.
Im Endeffekt ist... Ich habe ja den zweiten Teil nie so ganz gespielt, aber was ich so gehört habe, ist, was das angeht, Wailgard, also wahrscheinlich so eine Weiterführung vom zweiten Teil am ehesten.
Okay.
Aber ja.
Naja, wollen wir kurz noch, also ich weiß nicht, hast du noch was zu sagen zu Charakteren, Story irgendwie, was, wo du sagst, das muss ich noch erwähnen, ist wichtig.
Ich glaube, damit man die Hauptstory aber so richtig gut findet, sollte man schon Inquisition gespielt haben, I guess.
Ja, das stimmt. Das haben wir eigentlich noch gar nicht gesagt. Das ist halt ein Problem so ein bisschen. Wailgard baut darauf auf, wie Inquisition geendet ist.
Im Endeffekt schon. Das finde ich eigentlich auch mutig, muss man fast sagen.
Lustigerweise hat es ansonsten überhaupt nichts mit Inquisition zu tun. Also die Inquisition wird so 2-3 Mal wegen der einen Begleiterin noch angesprochen, aber naja.
Ja, die Inquisition spielt schon noch auch eine kleine Rolle, die ist aber immer wieder mal so thematisiert und vorhanden.
Aha.
Das ist schon okay. aber ich meine, man baut sich am Anfang im Editor seinen Inquisitor aus dem Vorgänger zusammen. Kann man schon erwarten, dass da was passiert damit, ja, mit der Figur. Aber ja, gut. Die Bezüge auf Inquisition sind für die Hauptstory sehr stark. Ich denke, das Spiel funktioniert schon auch ohne. Es erklärt ja alles und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist ja eigentlich ziemlich geil, muss man sagen, dass einer der Begleiter aus Inquisition, den man ziemlich von Anfang an hat, so ein Elfenmagier, Solas, der entpuppt sich im Grunde am Ende von Inquisition als der wahre Oberböse, so ein bisschen.
Irgendwie schon,
irgendwie schon. Der hat seine Motive und so weiter, man kann ihn verstehen oder so, aber der startet so ein bisschen als Spock, aber wird dann in Wirklichkeit ist er Loki. Er verfolgt so seine eigenen Ziele. Er ist in Wirklichkeit ein alter Elfengott. Und in der Mythologie der Elfen ist er quasi auch als der Trickster bekannt, der Manipulator, der Schattenwolf. Und im Endeffekt wird sehr viel Mysterium aufgebaut in Inquisition, das dann in Wildguard gelüftet wird, in Wildguard. Und das muss ich erstaunlicherweise sagen, finde ich ziemlich gut, ziemlich befriedigend. Weißt du, wenn so viel Mysterium aufgebaut wird in einem Spiel, dann kann eigentlich die Conclusion immer nur enttäuschend sein. Das ist einfach immer so, weil die Gedanken, die man sich macht, sind immer besser. Und hier musste ich echt immer, wenn so große Brocken gedroppt wurden, immer wenn was erklärt wurde, teilweise auch wirklich ganz viel in dem Spiel über die Welt und die tiefe Lore von Dragon Age, das geht da wirklich deep rein in die Dragon Age Lore, dachte ich mir immer so, okay, ja, aha, das macht irgendwie schon Sinn, das ist ziemlich gut erklärt, ich bin erstaunt. Und das hat mich sehr positiv überrascht, wie gut das funktioniert. Also die Welt mag sich stark verändert haben von Dark Fantasy zu High Fantasy über die Teile hinweg, aber die Lore wird sehr gut ergänzt und weiter ausgebaut. Das machen die richtig gut. Und scheinbar ist es ja auch so, habe ich mittlerweile ein Interview dazu gesehen, dass tatsächlich die Welt von Dragon Age schon zu Origin-Zeiten sehr, 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 sehr deep ausgeschrieben wurde und auch die Story, wie es weitergeht, sehr weit in die Zukunft geschrieben wurde und Wildguard bezieht sich scheinbar auch wirklich sehr stark auf das, was damals schon zu Origin-Zeiten festgelegt wurde. Cool. Insofern, das merkt man auch, finde ich.
Ja, das ist cool. Ich muss sagen, ich habe den Eindruck, gerade am Anfang, da wird schon, also für jemanden, der ganz neu ist in dem ganzen Dragon Age Thematik, der keine Spiele davor gespielt hat, man muss da schon ein bisschen sich einlesen, glaube ich, um überhaupt zu verstehen, was die Charaktere halt überhaupt so erzählen.
Es ist auch wirklich krass, weil als ich angefangen habe, ich habe ja die ersten paar Stunden gestreamt und ich habe gesagt, okay, aber ich nehme mir vor, dass ich diesmal alles lese. Ich werde alles, was ich finde, auch direkt sofort lesen, weil ich bin dann immer so, ich sammle dann immer und denke mir, das lese ich dann später nach der Mission und dann lese ich es nie wieder. Und irgendwann habe ich so viel, dass ich es nicht mehr. Die ganzen Einträge, die Codex-Einträge, die Bücher, man findet zu viel zum Lesen in dem Spiel. Und dann bin ich so die ersten Sachen durchgegangen, die ich gefunden habe und habe die gelesen und dann gehe ich irgendwie weiter runter auf einen Tab, der als neu geleuchtet hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. Und dann sehe ich da ungefähr 50 Lore-Einträge, die alle neu leuchten, weil im Grunde so die komplette Hintergrundgeschichte, ja, die komplette Welt von Dragon Age in diesen Codex-Einträgen jetzt erklärt wird. Vom ersten bis vor allem natürlich Inquisition, glaube ich, der ist da schon der wichtigste. Mhm. Und in dem Moment habe ich gesagt, okay, ich werde doch nicht alles lesen. Denn man wird da schon erschlagen damit. Also ich glaube, die Informationen sind da. Man kann sich, glaube ich, einlesen, man kann sich das holen. Man kann aber auch einfach sagen, okay, da ist irgend so ein alter Elfengott, der versehentlich zwei andere Elfengötter befreit. Ne, das passiert in den ersten 10 Minuten und dann hat man das Setup und alles andere.
Ja. Es ist aber tatsächlich schade drum. Also das ist schon cool, ein bisschen die Welt auch zu kennen, tatsächlich.
Ja.
Die hat viele coole Sachen einfach, die man sich vielleicht auch anlesen sollte, sage ich jetzt mal.
Aber ja, doch. Doch, also insgesamt muss ich wirklich sagen, das Writing der Dialoge ist nicht so peak. Da war BioWare schon mal besser, das Writing der Figuren und die Dialoge. Aber die Hauptstory, da kann man echt einfach nichts kritisieren. Das ist so gut wie vielleicht noch nie oder sehr selten.
Wo wir gerade davon sprechen, dass die Lore irgendwie nachgelesen werden muss und nicht so schön einem vorgekaut wird und so weiter, denke ich mir gerade, ich kenne einen Lore-YouTuber, Es wäre vielleicht.
Ich nichts zu Dragon Age gemacht.
Ja, na ja, gut, aber du konntest ja auch nicht, ne?
Ja, eben. Ich hätte es sogar geplant gehabt, aber
es war halt echt dann schade.
Zwei Wochen wirklich außer Gefecht gesetzt und die dritte Woche war auch noch so ein bisschen.
Ja, und jetzt ist es zu spät. Und
jetzt ist der Zug abgefahren.
Naja.
Jetzt bin ich schon in der Stalker-Lore.
Beim nächsten Mal.
Genau, beim nächsten Dragon Age dann.
Ja, gut. Willst du noch irgendwie kurz was zum Kampfsystem sagen? Das ist ja auch recht. Nee, neu ist es nicht. Es ist schon angelehnt an Inquisition, glaube ich, vor allen Dingen auch.
Ja, es ist halt
schon. So einem Baum.
Es hat sich so ein bisschen weiterentwickelt.
Bisschen,
hin
ja.
Zum. Ich würde vielleicht sogar sagen, dass der zweite Teil so ein bisschen.
Oh, ich kann mich nicht dran erinnern.
Ich bin mir eben auch nicht mehr sicher. Aber der zweite hat ja auch ein Echtzeit-Action-Kampfsystem. Und das hat jetzt im Grunde Wailguard eben auch. Also man steuert die Figur direkt. Gut, das hat man schon immer gemacht, aber man hat quasi auch seine unterschiedlichen Knöpfe, die unterschiedliche Aktionen haben. Es gibt eine Ausweichrolle und eine Blocktaste und eine leichte Angriffstaste und eine schwere Angriffstaste. Und wenn man die gedrückt hält, dann macht man noch schwerere Angriffe und dann hat man seine Shortcuts für seine Fähigkeiten und so weiter und so fort. Man levelt dann eben auch hoch und hat so einen schon relativ komplexen Fähigkeitsbaum, über den man sich dann auch je nach gewählter Klasse, drei gibt es am Anfang, Dieb, Krieger und Magier, nochmal auf drei Subklassen spezialisieren kann, pro Klasse. Und man hat dann so eine Leiste, die sich auffüllt, damit man seinen Super Burst am Schluss macht, der irgendwie dann das ganze Schlachtfeld aufräumt und so weiter. Ja. Es ist im Grunde so ein typisches Actionspiel, würde ich sagen, das nicht besonders gut ist, nicht besonders deep ist, aber funktioniert und teilweise sogar Spaß macht.
Ja, wenn man es mal raus hat, dann funktioniert es eigentlich ganz gut, aber es ist echt nicht so leicht.
Es ist nicht so leicht, nee. Ich habe echt gebraucht, ich war am Anfang mörder überfordert vor allem von dem Kampfsystem, weil es gibt eben schon sehr viele Möglichkeiten. Gleichzeitig löst du dann ja auch noch die Fähigkeiten deiner Begleiter aus, weil die machen das nicht selbstständig. Und es gibt dann so ein relativ simples Kombosystem, dass irgendwie manche Attacken ein Setup machen. Die sagen zum Beispiel, es gibt so Statuseffekte, die man Gegner zufügen kann. Und dann gibt es immer so die Setups und die Bursts oder so ähnlich heißt es, glaube ich, von gewissen Statuseffekten. Also jemand kann ein Setup machen, mit Gegner zum Taumeln bringen und solange der dann in diesem Setup-Status ist, kann ein anderer quasi mit einer passenden Attacke zu dieser Explosion führen und dann gibt es irgendwie Flächenschaden. Das ist eigentlich alles. Das ist aber deeper geht es dann eigentlich nicht mehr, was so Elementare oder sowas angeht.
Ja, ja. Also ich fand tatsächlich immer schwierig, überhaupt Überblick zu haben, wer gerade was macht und so weiter. Es ist halt ein bisschen wuselig. Es ist echt schwierig, finde ich, weil die meisten Gegner gehen halt auf die Hauptfigur.
Genau. Also, Begleiter haben ja nicht mal HP oder sowas in dem Teil.
Genau, deine Begleiter können nicht sterben. Im Prinzip, du bist halt tot, wenn du tot bist.
Genau.
Also wenn deine Figur stirbt, dann ist vorbei.
Genau. Und die Begleiter sind unsterblich. Und immer die Aggro quasi.
Ja, genau,
die Begleiter sind eigentlich auch nur so im Hintergrund und machen manchmal Sachen, die kaum auffallen.
Und das ist halt ein bisschen blöd, weil manche Kämpfe, vor allem wenn mehrere Gegner da sind, gefühlt bestehen die ja nur aus Ausweichen die ganze Zeit. Wenn man sich reinfuchst, dann ist es spielbar.
Ja.
Oh Gott, das hört sich jetzt so ein bisschen, aber dann ist es okay.
Nee, ich hatte am Anfang auch Probleme damit tatsächlich. Ich bin am Anfang oft gestorben und es hat lang gedauert, bis ich klargekommen bin mit dem Kampfsystem. Irgendwann bin ich dann so mit Level 25 in dem Level 40 Drachenkampf gelandet, versehentlich. Und da habe ich beschlossen, den Kampf schaffe ich jetzt. Und da habe ich so ein bisschen das Kampfsystem dann gelernt an diesem Kampf. Da war ich aber wahrscheinlich schon 40 Stunden im Spiel oder so. Aber da habe ich dann das Kampfsystem wirklich gelernt und dann habe ich es verstanden und dann war es eigentlich sogar ganz cool teilweise. Weil gerade in den krasseren Kämpfen, ich habe auf einem normalen Schwierigkeitsgrad gespielt, gerade gegen die optionalen Bosse, das sind dann teilweise wirklich so Ausdauerkämpfe. Die dauern schon mal 20 Minuten oder eine Viertelstunde oder so. Und da muss man wirklich Health managen und gut ausweichen und die Strategien lernen. Das ist dann sogar cool, aber schon, es ist jetzt kein Dark Souls oder so.
Ja.
Ne?
Ja.
Es ist alles sehr oberflächlich, aber nett.
Ja, ich hatte auch schon so einen Ausdauerkampf, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, mein Gott, der ist immer noch nicht tot. Und, aber ja, das ist machbar. Aber gut, ich spiele auch auf leicht.
Ja.
Und ich finde, dafür, dass ich auf leicht spiele, ist es schon oft anspruchsvoll. Mhm. Also ich habe inzwischen das Gefühl, dass ich ein bisschen überlevelt bin für manche Sachen. Aber ja, es wird schon noch Hauptmissionen geben, die mich frustrieren.
Die Hauptmission, habe ich das Gefühl, gehen einigermaßen.
Okay,
die,
na gut.
Es sind vor allem die optionalen Dinge, die teilweise dann wirklich sehr schwer werden, aber auch sehr cool.
Ja, na gut. Willst du noch irgendwas zu Velgard sagen?
Nee, ich glaube, wir haben die wichtigsten Themen jetzt angesprochen. Alles in allem wirklich ein gutes RPG, ein auch, würde ich sagen, gutes BioWare-RPG tatsächlich. Ne? So die absoluten Höhen von BioWare wurden nicht mehr erreicht, aber das sind halt auch wirklich so Ausnahmespiele, die halt einfach wirklich zu den Besten überhaupt gehören. Aber ich würde sagen, gutes Durchschnittsniveau für BioWare. Und tatsächlich, und ich hätte nicht mehr gedacht, dass ich das noch empfinden werde in meinem Leben, weil tatsächlich empfinde ich zum ersten Mal seit langer, langer, langer Zeit, über 10 Jahre bestimmt, sowas wie Hoffnung für Mass Effect. Jetzt, wo Valgard gezeigt hat, dass BioWare tatsächlich wieder gute RPGs machen kann, bin ich wirklich gespannt auf Mass Effect 5 dann quasi.
Ja, Andromeda wird einfach wegignoriert.
Ja, eigentlich schon. Auf das richtige Mass Effect 4 bin ich dann sehr gespannt. Ja. Könnte wieder gut werden. Hätte ich nicht gedacht.
Ja,
stell dir vor, wir kriegen nochmal ein gutes Mass Effect.
Ja, ich glaube immer noch nicht dran. Also
ja, schauen wir mal. Kann auch sein, dass jetzt für das aktuelle Niveau quasi Valgard ein Ausnahmespiel war. Und das ist der Peak. Wer weiß. Aber ja, auf der Basis könnte man aufbauen, könnte man was sehr Gutes machen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin nur froh, dass es kein 4-Spieler-Multiplayer-Koop-Ding wurde, das neue Dragon Age, sondern ein richtiges Singleplayer-Spiel. Also, ich meine, das ist eh klar, ne? Wenn man von meinen Erwartungen ausgeht, die ich an das Spiel hatte, dann wurden die natürlich so phänomenal übertroffen, das kann man überhaupt nicht in Worte fassen.
Ja.
Insofern.
Es ist ja immer so eine Sache, mit welchen Erwartungen
genau.
geht man rein.
Ich bin in
Andromeda, war meine Erwartung halt viel zu hoch.
Ja,
und deswegen war der Fall so weit.
Oh Gott.
Der
dabei war ja, wenn wir ganz ehrlich sind, finde ich, abgesehen von einigen Punkten, die halt wirklich ziemlich geil sind, war Mass Effect 3 schon nur so okay.
Ja.
Gerade wenn man die Hauptstory sich anguckt und so.
Ja, aber die Hauptstory war halt noch nie die Stärke von Mass Effect.
Ich finde, in Mass Effect 1 wird das eigentlich sehr gut aufgebaut.
Die Prämisse vielleicht.
Ja.
Also für mich ist es eher so die Welt. Die Welt von Mass Effect, die ist gut.
War
die
ja Hauptstory, auch das Wichtigste. Aber das ist halt krass, ne? Das muss man wirklich auch mal würdigen, wie unglaublich schwierig das ist und wie unglaublich gut das BioWare sowohl in Origins als auch Mass Effect 1 gemacht hat, dass eine komplett neue Welt etabliert wird.
Ja.
Das ist halt wirklich nicht einfach, ne?
Nee.
Und gerade Mass Effect 1 schafft das so gut, dass dieses ganze Szenario mit seinen ganzen verschiedenen Alien-Rassen und mit der neuen Bedrohung, die jetzt kommt und wie das alles so funktioniert, dass das etabliert wird, sodass man es versteht, dass man nicht irgendwie total überschwemmt wird mit Informationen, also dass es trotzdem Spaß macht und unterhaltsam ist, aber man trotzdem ein gutes Gefühl für diese Welt kriegt. Richtig cool, muss man schon sagen. Das ist echt gut.
Aber genug des Lobes für BioWare.
Ja.
Wir haben ja noch ein zweites Thema.
Ja.
Ich will dich nur ein bisschen drängen, weil ich müsste jetzt dann langsam.
Wir können auch einfach eine Pause machen, wenn du willst, und nachher weitermachen.
Ich weiß nicht, ob ich nachher noch Zeit habe, weiterzumachen. Also lieber jetzt noch ein bisschen oder wir verschieben das auf nächstes Mal.
Nee, schon okay. Also über Stalker 2 kann ich aktuell eh noch gar nicht so viel sagen.
Okay.
Weil das ist tatsächlich ein Spiel, über das habe ich auf meinem Kanal Videos gemacht, Lore-Videos und so weiter und so fort. Und witzigerweise, wenn ich mich so sehr mit einem Spiel beschäftige, habe ich oft nicht so viel Zeit, das Spiel einfach nur zu spielen. Deswegen bin ich noch gar nicht so weit jetzt in Stalker 2. Aber ich kann sagen, dass es sehr gut ist. Also ich habe überall gelesen, dass es mega verbuggt ist und mega kaputt ist und dass ganz viele Leute gerade am PC jetzt erstmal die ersten Patches abwarten müssen, damit es überhaupt spielbar wird. aber ich spiele es auf der Xbox Series S, also die schlechte Xbox, und ich hatte halt kaum Probleme. Ich weiß nicht, ob die Xbox-Version grundsätzlich so viel besser ist oder ob die Series S-Version funktioniert, weil die halt wirklich auch, die sieht auch abgespeckt aus. Also das Spiel sieht nicht schön aus auf der Series S, muss ich sagen, aber es läuft echt gut. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich glaube, das größte Problem, das ich hatte, ist, dass irgendwo bei einer Mission plötzlich mal menschliche Gegner direkt vor mir aufploppten. Das ist einmal jetzt in 30 Stunden oder so passiert. Und ansonsten passt alles. Insofern war meine Spielerfahrung ganz gut, aber wie gesagt, informiert euch da mal für euer System. Gibt wohl immer noch erhebliche technische Probleme, auch mit verschiedenen Grafikkarten und sowas. Muss man mal gucken. Aber ja.
Was ist denn überhaupt Stalker?
Ja, Stalker ist ein Spiel von einem ukrainischen Studio. Ah. Eine Spielereihe, die im Grunde schon, ich weiß es jetzt gar nicht genau, über 10 Jahre oder sogar deutlich mehr mittlerweile. Naja, auf jeden Fall, die schon älter ist, eine First-Person-Shooter-Reihe, also RPG, Open-World-RPG, aber ohne Erfahrungspunkte, aber schon mit sehr viel Dialogen und so. Naja, und im Endeffekt geht es in diesem Paralleluniversum darum, dass nach der Katastrophe von Tschernobyl in dieser Zone um das Atomkraftwerk rum merkwürdige Dinge passiert sind. Und es ist quasi so eine Blase in dieser Parallelwelt entstanden, die eigentlich genauso ist wie unsere Welt, in der seltsame Mutanten mit übernatürlichen Fähigkeiten und Anomalien, die physische Gesetze zu ignorieren scheinen, existieren. Und es gibt eben sogar Artefakte, so Anomalien, die Stalker, wie sie sich nennen, die die Zone bereisen, erkunden, an sich nehmen können und da basically Superkräfte kriegen dadurch. Also es ist quasi so ein modernes Dark-Fantasy-Setting. Aber interessanterweise, wir sehen ja immer nur diese postapokalyptisch anmutende Zone, aber die Welt draußen drumherum funktioniert eigentlich ganz normal weiter und ist genau wie unsere. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Und genau, wir spielen dann eben in jedem Teil so einen Stalker, der sich eben durch die Zone begibt und da seine Abenteuer erlebt und natürlich immer einen sehr wichtigen Einfluss auf die Zone hat. Und ich habe das eben damals als junger Erwachsener, so mit 20 oder sowas, den ersten Teil gespielt und der hat mich und damals meinen Freundeskreis so sehr fasziniert. Das war ein sehr großes Thema und deswegen war ich sehr gespannt auf Stalker 2. Technisch gesehen schon der vierte Teil der Stalker-Reihe. Der erste Teil war seine eigene Trilogie, wenn man so will, mit Prequel und Sequel. Und der zweite Teil ist jetzt nach langer Pause erschienen, auch natürlich durch den Krieg in der Ukraine nochmal verzögert. Und war ich eben sehr gespannt drauf. Und tatsächlich kann das Spiel so diese Faszination und diese Stimmung von damals, vom ersten Teil, wieder sehr gut einfangen. Ich habe mich sofort wieder zu Hause gefühlt. Und es ist einfach wirklich, weißt du, irgendwie so europäische Spiele haben Ubisoft mal weggenommen, aber die haben irgendwie so eine andere Stimmung. Wenn man sich so postapokalyptische Spiele anguckt, ne, so europäische Spiele, gerade so osteuropäische Spiele sind immer, auch Witcher sowas, das ist immer sehr viel düsterer, sehr viel schwerer.
Ich weiß, was du meinst, die sind immer ein bisschen dreckig.
Ja, immer ein bisschen dreckig, genau. Ja. Und Stalker ist eben auch so sehr stark diese dreckige Apokalypse, unter Anführungsstrichen sage ich jetzt mal. Man kann das in manchen Aspekten, auch weil es so First-Person-Shooter Open World ist, sehr gut mit Fallout 4 auch vergleichen, aber man sieht da sehr stark diese bunte, glückliche, im Grunde amerikanische Darstellung.
Diese Bubblegum.
Ja, dieses, genau, im Vergleich Welt. Zu diesem sehr dystopischen, dreckigen, trostlosen Stalker-Universum. Aha. Und das ist schon cool. Also das ist einfach, ich glaube, so wirklich so diese traurige Trostlosigkeit, die auch Witcher hat, die trifft es auch sehr gut in Stalker.
Ich frage mich, ob das so ein Ding ist, weil in also europäische Geschichte halt viel Mittelalter. Also
viel abgefuckter.
Also europäische Geschichte hatte halt ein abgefucktes Mittelalter, über das man geschichtlich halt einiges weiß und daran vielleicht sich orientiert. In Amerika.
Ja, und im Endeffekt ging es abgefuckt weiter bis zur Französischen Revolution und darüber hinaus. Insofern,
genau. Das ist wahrscheinlich, also keine Ahnung, stelle ich jetzt mal so einen Raum, vielleicht ist das dadurch einfach geprägt, dass wenn man sich eine Welt ohne Technologisierung vorstellt, ist man halt immer sofort in dieser Denke von Mittelalter.
Das dunkle Mittelalter hat nie aufgehört.
Ja, genau.
Ja. Naja, ja, auf jeden Fall bin ich da jetzt gerade drin und beschäftige mich da sehr viel mit der Lore und der Hintergrundgeschichte und der Welt, auch aus privatem Interesse, aber auch das Spiel selbst finde ich eben sehr cool. Das ist halt wirklich auch so ein Spiel, wo man sich drauf einlassen muss. Das ist nichts, was man so nebenbei so ein bisschen spielen kann gut. Deswegen hatte ich da in letzter Zeit jetzt auch wenig Zeit.
Ist das viel storybasiert? Also redet man da viel?
Ja, okay. Es ist quasi immer so, es gibt die Zone, die man erkunden darf, es sind mehrere Gebiete unterteilt und man kann sagen, dass jedes Gebiet immer mindestens diese eine Hubstadt hat. Aha. Und da holt man sich die Missionen, da handelt man, da ruht man sich aus und rüstet sich aus für die nächste Expedition und dann geht man quasi raus in die umliegenden Ruinen und Höhlen und sowas und findet da eben Schätze und Monster, die sich irgendwie in ihre Bauten verkrochen haben und so weiter. Und natürlich auch Banditen, Gruppierungen, feindliche Gruppierungen und so weiter. Das ist auch ein schweres Spiel, finde ich. Selbst auf einem, ich bin nicht gut in First-Person-Shootern, muss ich dazu sagen.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist aber grundsätzlich ein First-Person-Shooter.
Es ist ein First-Person-Shooter und da bin ich nicht besonders gut drin, aber ich finde zumindest den normalen Schwierigkeitsgrad schon sehr schwer. Ich muss da sehr viel neu laden. Ich bin jetzt in den 30 Stunden oder wie viel ich gespielt habe, glaube ich, 40 Mal gestorben oder so. Das Spiel zählt nämlich mit und zeigt einem das immer, wenn man stirbt. Und ich finde auch den Gameplay-Loop ganz interessant, weil
Anführungszeichen.
Ja, ich musste mich erst dran gewöhnen, weil also so, ich finde so Spiele, so Open-World-Spiele, die so ein bisschen rollenspielig sein wollen, die haben oft so ein Problem mit dem Gameplay-Loop oder mit dem Belohnungssystem, mit der Idee, was mache ich mit dem ganzen Loot, den ich finde eigentlich. Hm. Und in Stalker ist es irgendwie ganz spannend, weil man kann seine Ausrüstung reparieren lassen, ne, man hat relativ begrenztes Inventar, man kann auch nicht unendlich viel mitnehmen. Und mir ist sehr früh aufgefallen, dass die Verkaufspreise von Waffen sehr niedrig sind im Vergleich zu den Reparaturkosten von Waffen. Und während ich am Anfang quasi noch irgendwie mein ganzes Geld in die Reparatur meines Equipments gesteckt habe, habe ich dann irgendwie festgestellt, okay, es ist eigentlich irgendwie fast günstiger, wenn ich meine alten Waffen einfach wegwerfe, weil so Waffen mit sehr schlechter Qualität kann man nicht mal mehr verkaufen. Die sind wirklich Müll in der Stalker-Welt. Und wenn ich dann einfach die besseren Waffen, die besser intakt sind, die ich finde, benutze. Und es ist tatsächlich irgendwie so, dass man nie an den Punkt kommt, zumindest ich jetzt in meinen Spielstunden nicht, wo ich sage, das ist jetzt mein optimiertes Equipment für alle Situationen, das werde ich jetzt bis zum Ende des Spiels benutzen. Sondern es ist eher so, dass man immer wieder in die Situation kommt, dass man sagt, okay, ich nutze jetzt das, was ich hier gerade gefunden habe, was ich hier finde an Equipment, weil auch alles sehr schnell kaputt geht irgendwie. Und kämpfe mich mit dem so durch, was ich mir vor Ort beschaffen kann. Und das ist eigentlich ganz interessant. Ne? Es ist nicht so, dass man unendliche Reichtümer anhäuft und es ist nicht so, dass man ständig diese Progressionsspirale hat, dass es immer noch besser und noch besser wird, sondern es ist eher so, dass man weiß, alles ist letztendlich Müll. Und ich nutze das bisschen, was ich finde, um mich vor Ort durchzukämpfen.
Das ist wirklich interessant, weil das eigentlich, glaube ich, auch frustrierend sein kann. Wenn du im Prinzip den Spieler immer wieder dazu zwingst, dass er sich neu anpasst an die Situation, weil jetzt die Waffe, was weiß ich, ist eine Schrotflinte und kein Sniper mehr oder so, keine Ahnung, ob es das gibt in der Welt, aber und wenn du den praktisch zwingst, sich immer wieder mit seiner Spielart anzupassen neu, das kann, glaube ich, auch frustrierend sein.
Also es gab eine Stelle, da hatte ich schon länger kein Savegame mehr und wollte nicht nochmal neu laden. Gleichzeitig hat es mich so frustriert, dass ich erstmal eine längere Pause gemacht hat, weil da habe ich gegen einen Gegner gekämpft. Das sind so kleine mutierte humanoide Wesen, die im Grunde so Sith Lords sind. Die haben so Psi-Kräfte, die können verschiedene Sachen machen, die können am Boden liegende Waffen mit ihrer Psi-Kraft schweben lassen und abfeuern und einen rumschleudern mit ihrer Force und so weiter. Und unter anderem können die einem auch die Waffen, die man gerade in der Hand hat, aus der Hand reißen. Und ich habe da ungefähr 10 Minuten oder so, bevor ich gegen den gekämpft habe, es war wahrscheinlich in Wirklichkeit eine halbe Stunde oder so, in einem Geheim geheim versteckt, das irgendwo super schwer erreichbar war, eine modifizierte, neue, super krasse Schrotflinte gefunden. Sowas hatte ich noch nie gefunden im Spiel, die war mega cool und das war mein größter Schatz überhaupt. Und dann kämpfe ich so gegen den und habe noch nicht mal richtig realisiert, dass der überhaupt da ist. Es war eine dunkle Höhle, ich habe den nicht wirklich gesehen und ich schieße zweimal die ersten beiden Schüsse, die ich mit der Schrotflinte abfeuere und dann reißt er mir die aus der Hand und die fällt in den Abgrund, sodass ich nicht mehr hinkomme. Oh, die war weg, verloren für immer. Und dann habe ich den zwar umgebracht mit meiner anderen Waffe und dann habe ich geguckt, mein letztes Savegame war irgendwie über eine Stunde her und dann habe ich so gesagt, so, ach scheiße. Und letztendlich spiele ich jetzt wirklich weiter. Ich habe nicht nochmal neu geladen, die Schrotflinte ist jetzt weg, weil ich hätte sie wahrscheinlich eh nur ein paar Stunden benutzt und dann wäre sie wahrscheinlich so teuer reparierbar gewesen, dass ich sie sowieso nicht mehr benutzen kann. Aber ja, so ist das.
Das ist traurig.
Das ist traurig. Ja. Die traurige Geschichte von Schrotflinti. Aber voll cool. Also das ist jetzt, ich finde es eigentlich, also es ist eigentlich voll geil, was dieses Jahr für coole Spiele erschienen sind. Und jetzt während meiner Krankheitszeit konnte ich Wildguard durchsuchten und quasi direkt jetzt, wo Wildguard vorbei ist, kommt schon Stalker. Das ist schon ziemlich cool. Ich bin sehr gespannt, wie nächstes Jahr aussehen wird, weil tatsächlich ist bis jetzt irgendwie, glaube ich, ich muss mir mal nochmal Release-Listen angucken, aber gibt es schon irgendetwas, das angekündigt wurde für nächstes Jahr, wo ich sage, oh, gespannt.
Also ich habe genug auf meiner Liste von Sachen, die ich noch spielen will. Die noch auf dem
Back-Catalog. Dieses Jahr kommt jetzt noch ein Indiana Jones Spiel. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken.
Das habe ich mitbekommen, dass so ein Spiel kommt. Ich finde das interessant, ist das einfach so aus dem Nichts irgendwie.
Ja,
ohne,
weil die Lizenz aktuell so brach liegt. Ja, genau. So. Ja, naja, keine Ahnung. Aber warum nicht? Ja, ansonsten weiß ich jetzt nicht. Ich bin gespannt. In Resident Evil 9 müsste jetzt vielleicht mal angekündigt werden, schon langsam zum Beispiel. Schauen wir mal. Spannend. Da ist noch viel Raum nächstes Jahr für große Releases.
Ja, schauen wir mal.
Ja, okay. Ja, und ansonsten, als drittes Spiel, das ich jetzt noch kurz anspreche, habe ich am Tablet das Pokémon Trading Card Game Pocket installiert, wo man quasi so Sammelkarten sammelt und dann gegeneinander spielt. Ich habe viel so Sammelkartenspiele gespielt. Ich habe lange Gwent gespielt, das Standalone Gwent, immer noch ein sehr, sehr gutes Sammelkartenspiel. Ich habe auch Marvel Snap lange gespielt, habe ich immer noch installiert, ist auch sehr gut. Also gerade weil Snap hat wirklich auch taktische Tiefe und trotzdem so schnelle, kurzweilige Matches, das ist wirklich super designt. Und jetzt spiele ich eben gerade das Pokémon-Spiel. Und ich muss sagen, ne, das Kartensammeln macht schon Spaß. Man darf so jeden Tag sein Booster-Pack öffnen und kann sich dann auch über Punkte neue Booster-Packs verdienen. Könnte man natürlich auch im Shop dazu kaufen, aber das war bis jetzt zumindest zum Glück noch nicht notwendig und werde ich auch nie machen. Aber das ist schon nett, irgendwie diese Pokémon-Karten zu sammeln, wie halt damals in meiner Kindheit wirklich. Und auch dann so Online-Matches austragen ist nett. Aber ich merke schon sehr schnell jetzt, dass halt einfach dieses Pokémon-Kartenspiel bei weitem nicht so komplex ist oder so die taktische Tiefe erlaubt, die jetzt so ein Gwent oder ein Marvel Snap haben. Es gibt halt da ein paar echt gute, es ist sehr soft. Die Kombinationsmöglichkeiten von Pokémon, die taktische Tiefe ist da sehr flach. Ne? Irgendwie, dass ich ein Hypno auf meiner Bank hinten habe als nicht aktives Pokémon, wo ich jede Runde eine Münze werfen darf. Und wenn ich Kopf werfe, dann schläft das aktive gegnerische Pokémon ein, während mein anderes Pokémon weit vorne ist. Und ein Pokémon, das ich für den Angriff nutze, macht einfach so viel Schaden. Und das andere macht gegen Pokémon, die viel Energie gespeichert haben, so richtig viel Schaden. Das ist schon so das Höchste der Gefühle, wenn es um die Strategie geht.
Das hört sich tatsächlich eher so wie ein Spiel für mich an.
Vielleicht, ja.
Weil ich finde so Kartenspiele, die finde ich schon cool. Also ich glaube, das wäre grundsätzlich schon was für mich, aber mir sind die oft einfach zu komplex. Mhm. Also ich glaube, ich bin eher auf den Level von dem Gwent oder Gwint, ich weiß immer nicht, eins von beiden.
Das hängt von der Sprache ab. Ich glaube, im Deutschen heißt es Gwint und im Englischen Gwent.
Ah, okay. Ja, dann sage ich eher Gwent. Ich habe alles eher auf Englisch gespielt. Also Gwent, wie es in Witcher im Hauptspiel implementiert war. Das ist so, das ist für mich so das Maß an Taktik, was ich cool finde, was ich gern spiele. Das Standalone-Gwent-Spiel, nee. das ist too much. Das, da bin ich dann, da habe ich irgendwann keinen Überblick mehr und dann bin ich überfordert und dann habe ich keinen Spaß mehr daran, leider.
Nee, das muss man schon mögen. Also gerade dieses Tüfteln und sich Strategien überlegen und optimieren, das ist gerade das, was mir an sowas Spaß macht. Ich verstehe auch Leute absolut nicht, aber gut, mein Gott, warum nicht, die sich dann irgendwie im Internet so Guides suchen oder weißt du, so fertige Decks dann irgendwie suchen, die besonders effektiv sind und dann mit denen spielen, da sehe ich den Reiz überhaupt nicht drin. Gerade das Tüfteln ist ja gerade das Coole für mich, dass ich meine eigenen Decks mir zusammenbaue. Aber gut.
Ja, weil das Spiel halt sonst eigentlich auch nichts hat, ne? Außer diesen Aspekt.
Ja.
Also bei in einem Rollenspiel verstehe ich das, dass man sagt so, ey, ich baue mir meinen Charakter halt so, wie es im Internet empfohlen wird, damit ich halt einfach mächtig bin. Das habe ich teilweise auch gemacht. Ja. Aber bei so einem Kartenspiel, wo es halt nur das gibt, ja, weiß ich auch nicht, verstehe auch nicht so richtig.
Ja.
Dann spiele ich es halt nicht.
Aber gibt's.
Ja, ja. Gibt alles.
Gibt alles. Naja, genau. Das ist ganz nett auf jeden Fall, aber wie gesagt, das hat jetzt, ich glaube, das ist in ein paar Wochen bei mir wieder rum, weil da sehe ich schon, da fehlt mir die taktische Tiefe. Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich dann mit dem durch bin, quasi, wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dass ich dann wieder zu Marvel Snap zurückgehe. Das ist für mich schon, Gwent habe ich geliebt, ist auch wirklich großartig, aber Marvel Snap ist, was Trading Card Games angeht, für mich tatsächlich so ein bisschen Peak gewesen. Also das ist schon sehr, sehr gut.
Musst du vielleicht mal wieder Yu-Gi-Oh! Anfangen?
Vielleicht sollte ich mal wieder Yu-Gi-Oh! Anfangen. Hm. Yu-Gi-Oh! Habe ich auch ganz cool in Erinnerung.
Gut, dann.
Ja, das war's eigentlich.
Werden wir mal Schluss machen für heute, weil wir haben noch viel vor. Ich das sag's jetzt zum dritten Mal, aber eigentlich ist es auch eine Erinnerung an dich vor allen Dingen.
Ja, es ist, wie spät ist es jetzt? 9:30?
Ja, aber du bist Autist und ADHS und kannst Zeit nicht einschätzen.
Das stimmt, aber wir haben ja, wir haben Zeit.
Naja, so viel nicht.
Ich glaube schon.
Ich glaube nicht. Aber egal.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Schön, dass ihr mit dabei wart. Hat mich sehr gefreut.
Und wir hoffen, dass jetzt ab sofort wieder ein bisschen regelmäßiger kommt.
Bis die nächste Person krank wird.
Drückt uns die Daumen, dass nicht noch mehr Unfälle hier passieren in diesem Haushalt.
Und gleichzeitig gibt es jetzt währenddessen für die nächsten Wochen noch zusätzlich alte Coffee Cake and Games Bipwatch Bonusfolgen. Damit wird so ein bisschen ausgeglichen, ne, dass jetzt die letzten 3-4 Wochen, glaube ich, sogar schon Funkstille war.
Ja, ja. Aber, da hört ihr natürlich mich nicht.
Nee, das stimmt. Das ist der Nachteil, der große.
Ja. Ich bin ja.
Die sind nur halb so gut.
Ja.
Aber immerhin. Wenn man 2 Folgen Bipwatch hört, dann sind die wieder so gut wie unsere normalen Folgen quasi.
Ja, ich glaube,
das, so.
Ich glaube, das geht nicht auf. Ich glaube, das ist so exponentiell. Ich habe keine Ahnung, ob das das richtige Wort ist. Keine Ahnung.
Na gut. Auf jeden Fall trotzdem viel Spaß auch mit den Bonusfolgen. Die sind wirklich lustig. Das ist wirklich gut. Und ab jetzt hoffentlich wieder wöchentlich normale Folgen.
Genau. Dann sind wir vielleicht wieder auch ein bisschen mehr drin in Podcasts.
Ach, aber lief doch gut alles.
Ja. Ich hoffe halt, dass irgendwann mal meine verstopfte Nase weggeht, weil ich weiß nicht, ihr hört es wahrscheinlich, ich rede total nasal, weil einfach meine Nase komplett zu ist und wir ab und zu auch mal Pause machen müssen, damit ich Nase schnauben kann einfach. Ich habe nicht so viel, ich rede gerade momentan nur so aus dem Bauch, ich habe nicht so viel Luft, um lange zu reden tatsächlich.
Aber das ist jetzt einfach so Winter oder Herbst, Heizungsluft und so weiter. Ich bin ja auch irgendwie ein bisschen verschnupft.
Ja, es ist nervig, weil es schon seit gefühlt ewig.
Immer.
zu ist. Aber naja. Ja.
Ist auch ein bisschen Allergie bei dir, ne?
Ja. Ich habe keine Ahnung, was das bei mir alles ist. Es ist grundsätzlich einfach
immer irgendwas.
Absterbender Körper oder so.
Gut, letztendlich haben wir den alle, ne? So langsam. Ja. Wann ist körperlich Peak 32 oder so? Ab dann stirbt der Körper schön langsam.
Ist das nicht schon früher?
Ich glaube, er kann sein körperlich, glaube ich, sogar schon irgendwie 25, ne? Ich glaube, vom Gehirn her dann 32 oder irgendwie so.
Ja, es geht nur noch bergab.
Ab jetzt
bei
uns. Für uns geht es nur noch bergab, so oder so. Wobei, oder ist das nicht sogar 42? Gibt es wahrscheinlich, weißt du, wie will man das so genau messen? Gibt es wahrscheinlich verschiedene Schätzungen. Aber ja, körperlich definitiv schon lange auf dem absteigenden Ast.
Ich wirklich sagen, es ist echt traurig, aber ja.
Na gut, Leute, viel Glück mit euren Körpern, dass die euch noch lange halten.
Genau, und ich hoffe, wir hören uns nochmal vor Weihnachten.
Ja, genau, bestimmt. Na schön, dann bis nächste Woche hoffentlich.
Ciao,
macht's gut.
Ciao.